Das Deutsche Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz in Saarbrücken und in Kaiserslautern mit dem jetzigen Präsidenten, dem Professor Antonio Gröger, ist in Europa die größte Forschungseinrichtung für Fragen der künstlichen Intelligenz und ist vermutlich auf den Unternehmensetagen der entsprechenden Unternehmen, ob die jetzt Microsoft, Google, Meta oder sonst wie heißen, oder SAP und so weiter, deutlich bekannter als in der deutschen Öffentlichkeit, was ein Mangel ist, denn wir haben hier ein Juwel.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts rund um das Big Bang KI Festival. Mein Name ist Aysche Mese und ich freue mich heute ganz besonders auf das Gespräch mit einem Mann, der über Jahrzehnte hinweg die politische Bühne Deutschlands geprägt hat und heute als Unternehmer und Strategieberater neue Wege geht. Rudolf Scharping. Herzlich willkommen, Herr Scharping.
Vielen Dank.
Herr Scharping war Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, Vorsitzender der SPD und Bundesminister der Verteidigung. Heute steht er an der Spitze der RSBK Strategieberatung Kommunikation AG, die sich auf strategische Unternehmensentwicklung, Energiefragen im öffentlichen Sektor und die Beratung von Start-ups spezialisiert hat. Ein Gespräch über Führung, Kommunikation, unternehmerischen Mut und über die Chancen und Herausforderungen, die auf den Mittelstand und unsere Gesellschaft noch zukommen. Lieber Herr Scharping, ich würde direkt starten wollen. Nach Ihrer politischen Laufbahn sind Sie Unternehmer geworden und das sehr erfolgreich, wie wir festgestellt haben. Wie kam es zu dieser Entscheidung?
Also in meinem politischen Leben hatte ich immer mit dem Grenzbereich zwischen Wirtschaft und Politik zu tun. Und mich hat die Frage beschäftigt, wo kann man voneinander lernen, wo kann man gemeinsam etwas besser machen, wie erreicht man eher Erfolg und welche Bedingungen müssen dafür geschaffen werden oder sollten gelten. Und insofern ist mir der Umstieg von der Seite des Interesses her nicht schwer gefallen. Allerdings, man muss auch Erfahrungen sammeln und mit Mitte 50 da zu beginnen, ist nicht zu spät, aber auch nicht zu früh.
Ja, verstehe. Aber es ist ja wirklich sehr, sehr erfolgreich geschehen. Insofern haben Sie da, glaube ich, einiges richtig gemacht. Was unterscheidet denn für Sie strategisches Handeln in der Politik von dem in der Wirtschaft?
Also mal salopp gesagt, im unternehmerischen Leben ist die Strecke zwischen Engagement und Erfolg, im Zweifel auch Misserfolg, deutlich überschaubarer und die Zuordnung von Verantwortung ist deutlich klarer. In der Politik geht es ja manchmal nach dem Motto, dass der Erfolg sehr viele Väter hat, der Misserfolg allerdings nur einen und den muss man finden und verantwortlich machen. Während im unternehmerischen Leben ist das deutlich klarer, wie gesagt. Und vor diesem Hintergrund würde ich sagen, sind politische Erfahrungen oder Erfahrungen im Umgang mit öffentlichen, politischen Interessen und Prozessen alles andere als hinderlich, sogar sehr förderlich. Umgekehrt ist unternehmerisches Leben, wie gesagt, ein bisschen spannender, ein bisschen erfolgsorientierter, ein bisschen klarer in den Verantwortlichkeiten als in vielen Bereichen der Politik.
Verstehe. Und was ist Ihr persönlicher Antrieb als Unternehmer und Berater?
Ja, wenn ich an meine Startups denke, an denen ich beteiligt bin oder denen ich einen Rat gebe oder eine Kombination von beidem, das ist das Ziel, guten Ideen, sehr engagierten, guten jungen Leuten zu einem Erfolg zu verhelfen. Da fehlt es oft an Geld, nie an Ideen. Sehr oft aber auch an Kontakten und an der Fähigkeit, Potenziale abzuschätzen, klare Strukturen zu schaffen und dergleichen mehr. Wenn ich an den öffentlichen Sektor in Deutschland denke oder an internationale Fragen, dann sollten wir besser als zurzeit in der Lage sein, verschiedene Blickwinkel, Erfahrungsbereiche, Wissensbereiche so miteinander zu verknüpfen, dass der Überblick besser und die Entscheidungen dadurch fundierter werden.
Sie arbeiten ja, haben Sie ja eben schon gesagt, viel mit Startups, aber auch insgesamt mit mittelständischen Unternehmen. Wie erleben Sie derzeit die Stimmung in dieser, in diesem Bereich in Deutschland?
Besser als vor der Bundestagswahl, aber noch nicht gut genug.
Ja, ja. Aber Sie sehen auch schon einen Aufwärtstrend?
Jedenfalls in der Stimmung. Und einige Zahlen deuten auch darauf hin, dass die Stimmung sich in Realität verwandeln beginnt. Aber wir haben da noch ein gutes Stück vor uns und die Bundesregierung kann sich Stolpern eigentlich nicht leisten. Insofern sind Debatten, die wir jetzt in den letzten Tagen erlebt haben, mit Blick auf das Bundesverfassungsgericht, sowohl mit Blick auf das Gericht wie auch mit Blick auf die allgemeine Akzeptanz öffentlicher Prozesse und politischer Entscheidungen nicht förderlich.
Ja, sehe ich auch so. Wir sind gespannt, wie sich das Thema, was da für ein Ergebnis rauskommt. Was sind denn aus Ihrer Sicht noch die größten Herausforderungen für Unternehmer und Unternehmerinnen im Mittelstand aktuell? Wir haben einmal die politische Komponente. Welche gibt es da noch?
Naja, also das lässt sich ja nicht im Sinne einer Addition oder einer Rangliste aufmachen oder auflisten. Nach meiner Einschätzung ist die häufig gehörte Klage über Bürokratie berechtigt, weniger wegen der damit verbundenen Kosten, vielmehr noch wegen der damit verbundenen Belastungen, die über die Kosten hinausgehen. Also ich muss irgendetwas als sinnlos Empfundenes tun. Ich muss Geld dafür ausgeben, dass ich irgendeiner bürokratischen Verpflichtung nachkomme, deren Sinn ich nicht einsehe. Das kann ja hier und da vorkommen und das ist die Natur von Regeln, dass manchmal der Betroffene sie nicht einsehen will oder als hinderlich empfindet für seine geschäftlichen oder anderen Ideen. Aber insgesamt, glaube ich, ist Deutschland zu stark reguliert und zu langsam. Dann aber gibt es auch noch einen anderen Punkt, nämlich Freiheit und freie Räume schaffen für Engagement und für Innovation. Und damit ist man beim dritten großen Punkt, den ich sehe. Wir bringen gute Ideen, neue Möglichkeiten nicht zusammen mit einer adäquaten Finanzierung und einer ebenso adäquaten Marktgröße. Wenn ich an Startups denke, denen zumindest europäischer, besser weltweiter Relevanz zu verhelfen, darf nicht von der Bereitstellung von Wachstumskapital abhängen, das aus anderen Volkswirtschaften kommt und anderen Interessen folgt.
Ja, dazu hatten wir gerade auch die Frau Hinrichs vom Bundesverband Kapitalgesellschaften zu Gast und haben wir auch intensiv über das Thema gesprochen. Da haben wir auch noch Handlungsbedarf. Wie kann man denn Unternehmertum jetzt für junge Generationen attraktiv machen? Wir suchen ja zum einen, sehen wir immer, dass es nicht ausreichend neue Gründungen von Unternehmen gibt, aber auch auf der anderen Seite Unternehmensnachfolgen, das ist ja das andere größere Problem, dass wir da zu wenig Nachfolgeinteressierte haben, weil insgesamt das Thema Unternehmertum nicht so attraktiv erscheint. Was kann man denn aus Ihrer Sicht da noch machen?
Lass uns mal zunächst beim Unternehmertum und bei den Gründungen bleiben. Also wenn ich mir bestimmte Hotspots, Punkte in Deutschland angucke und das auch mit der internationalen Erfahrung vergleiche, die ich sammeln kann, dann sieht man sehr schnell, wir sind da besser, als manchmal die öffentliche Debatte vermuten lässt. Unternehmer, TUM, Unternehmertum in München ist so ein Campus, von dem ich denke, dass da außerordentlich gut und sehr engagiert und auch erfolgreich junge Ideen, junge Leute, neue Möglichkeiten mit Erfahrung, mit entsprechender Begleitung, Wachstumskapital und anderen zusammengebracht werden. Wenn ich an das internationale Ansehen beispielsweise von Berlin denke, welchen Ruf Berlin in einer mehr auf Medien, Informationstechnik etc. orientierten Startup-Szene weltweit hat, dann ist das mindestens mal ein sehr attraktiver Standort, was das Leben angeht und wahrscheinlich auch, was bestimmte, wie soll man sagen, innovative Ideen, geschäftliche Entwicklungen und dergleichen angeht. Oder aus der angeblichen Provinz Heilbronn, mit dem, was die Schwarzgruppe dort macht und was sie den Campus, im Übrigen wieder der TU München, entwickelt und mit der Digitalisierung Deutschlands und dergleichen zu tun hat. Also, wenn Sie so wollen, drei Beispiele herausgegriffen, die könnte man auch ergänzen. Wenn man diese Beispiele ein bisschen genauer betrachtet, dann sieht man sehr schnell die Schwierigkeiten, die wir lösen, die Herausforderungen, denen wir begegnen müssen. Also noch einmal, Wachstumskapital. Ich denke, wir sollten in Deutschland mal, um gleich einen praktischen Vorschlag zu machen, wir sollten uns mal überlegen, ob nicht die ganz großen und vielfältigen Kapitalsammelstellen, die wir haben, Pensionsfonds, Versorgungswerke, Versicherungen, andere, ob wir denen nicht eine Tür öffnen, vielleicht sogar eine Verpflichtung auferlegen, einen kleinen Prozentsatz des von ihnen eingesammelten Kapitals in entsprechende Möglichkeiten zu investieren. Mhm. Wenn das ein kleiner Prozentsatz ist, dann ist das am Ende aber eine riesengroße Summe.
Ja, ja.
Und ich merke ja in meinen eigenen Engagements, man darf nicht erwarten, dass man 10 Engagements eingeht und zum Erfolg führt. Immer Unternehmertum ist immer auch mit Scheitern verbunden. Da kann immer mal was schiefgehen. Und solange man dieses Schiefgehen als Quelle des Lernens, der neuen Erfahrung, des neuen Ansatzes, des neuen Engagements betrachtet, umso besser. Wir müssen uns also auch, wenn Sie so wollen, emotional, mental davon befreien, etwas, was nicht so gut läuft oder im Zweifel auch schief läuft, als Scheitern und als Blamage und Schande zu betrachten. Nein, es ist genau das Gegenteil. Es ist ein neuer Startpunkt auf der Grundlage von gelernten oder gemachten Erfahrungen.
Mhm.
Von daher bin ich ein großer Befürworter der zweiten und dritten Chancen, selbst dann, wenn jemand mal gewissermaßen daneben gegriffen hat, um es so zu formulieren.
Ja, ja, da kann
etwas
man zumindest.
Anders sieht es aus im Zusammenhang mit der Frage Nachfolge. Da werden sich vermutlich verschiedenste, auch unternehmerisch orientierte Strukturen bilden. Ich sehe das in einem Zusammenhang, wo kapitalkräftige Investoren Mittelständler nicht aufkaufen, sondern sich an ihnen beteiligen, für Verknüpfungen sorgen und gleichzeitig die Nachfolge im Blick behalten. Das alles hat, wenn ich das noch schnell sagen darf, eine einzige gemeinsame Grundlage, nämlich Mentalität. Die Frage, worauf konzentrieren wir uns in den Schulen, wenn Sie so wollen, in einem umfassend kulturellen Sinne, sind wir mehr unternehmerisch unterwegs oder sind wir mehr verwaltend unterwegs?
Mhm.
Sind wir mehr am Ergebnis orientiert oder kümmern wir uns vor allen Dingen um Regeln? Und ich war und bin immer auf der Seite derjenigen, die sagen, das Ergebnis zählt, die Regeln weisen den Weg, aber mehr sollten sie auch nicht sein. Also schon gar nicht eine Hürde, ein Hindernis oder eine Belastung. Und wir wollen gute Ergebnisse erzielen. Und das ist die entscheidende Orientierung.
Jetzt haben wir über so ein bisschen die Gegenwart der Wirtschaft in Deutschland gesprochen. Wenn wir mal einen Blick ins Jahr 2030 riskieren würden, was musste denn bis dahin passieren, damit Deutschland auch wirtschaftlich weiterhin erfolgreich bleibt? Weil aktuell, auch wenn sich das immer anders anhört, gehören wir ja schon noch zu den erfolgreichsten Volkswirtschaften der Welt.
Auf der Basis von Entwicklungen, die zum Teil 50 oder 100 oder noch mehr Jahre alt sind. Da müssen wir genauer hingucken, denn wir sind in Deutschland, das stimmt schon, bezogen auf den Anteil an der weltweiten Bevölkerung sind wir 1%. Bezogen auf die weltwirtschaftliche Gesamtleistung sind wir ungefähr 3-mal so viel. Und das deutet darauf hin, dass wir erfolgreich sind. Das stimmt. Aber es ist ein Erfolg, dessen Grundlagen regelmäßig erneuert, erweitert, zum Teil neu gelegt werden müssen.
Mhm.
Und ich finde, da haben wir Schwächen, die wir überwinden können. Ich bin da durchaus optimistisch. Ich komme vielleicht oder wir kommen vielleicht später nochmal auf das Thema KI zu sprechen. Aber wie gesagt, ich bin da eigentlich sehr optimistisch, wenn ich an mein eigenes Land denke und an seine europäische Einbettung. Und ich erwähne das Stichwort ganz bewusst. Wir sollten uns klar darüber sein, dass wir als Deutschland von der Zahl der Bevölkerung, der Größe des Territoriums, der geografischen Lage und anderen Bedingungen her, die wir ja nicht einfach mal so verändern können, dass wir Erfolg nur haben werden im europäischen Kontext und gemeinsam mit Europa. Mhm. Alleine sind wir auf der Welt ziemlich unbedeutend.
Ja, ja.
Wichtig,
das aktuell umso mehr. Ja.
Ja, eben. Also von daher sollten wir uns mit anderen zusammentun. Und das liegt ja ganz nahe, dass wir die europäische Integration vertiefen und deutlich erfolgreicher machen, als das zurzeit der Fall ist. Das Zweite ist, wir haben kein Wachstum an den beiden wichtigen, wie soll man sagen, den Kapital und den Bevölkerungspotenzialen, also der arbeits- oder erwerbsfähigen Bevölkerung. Im Bereich des Kapitals und der Investitionen sind wir eher stagnierend, zum Teil rückläufig. Das heißt, von dort aus ist Potenzialwachstum zurzeit jedenfalls relativ wenig zu sehen, wenn überhaupt. Mhm. Und auf der Seite der Bevölkerung bin ich immer erstaunt, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich mir angucke, dass der Sterbeüberschuss in der einheimischen Bevölkerung seit 1972 ja, ein Thema ist, dass also in Deutschland seit rund 50 Jahren in der einheimischen Bevölkerung mehr Menschen sterben, als Junge geboren werden, ja, dann erschließt sich eigentlich sofort, wenn man auf die großen Aggregate schaut, wir konnten nur wachsen, weil wir gleichzeitig Einwanderung hatten.
Ja, ja.
Es geht nicht um die Einwanderung als solche, sondern um die Frage, wer wandert ein, wer leistet einen Beitrag zum gemeinsamen Fortschritt und wer sollte besser nicht einwandern, weil er ganz andere Absichten oder Ideen hat, entweder die Sozialsysteme ausnutzt oder anderes. Und das nochmal sorgfältig zu unterscheiden von dem, was mit politischem Asyl eigentlich gemeint war. Hm. Was ich sagen will ist, ich gucke mich da sehr praktisch um und ich kann das nicht nur mit Blick auf Politik, sondern auch mit Blick auf den gesamten öffentlichen Diskurs, das Verhalten der Teilnehmer an dem öffentlichen Gespräch nur dringend raten. Guckt euch das an. Wie viele Lkw- und Busfahrer fehlen heute schon? Wieso glaubt ihr eigentlich, dass ihr bei immer größer werdendem Mangel an Fachkräften in der Logistik übermorgen noch euren frischen Joghurt oder eure Erdbeeren auf dem Frühstückstisch habt?
Mhm.
Oder die Rosen, wenn ihr zu einer Verabredung gehen wollt und der zu treffenden Dame eine große Freude machen wollt?
Ja,
und so weiter und so weiter. Guckt euch das mal an, ganz praktisch. Solltet ihr mal zum Arzt gehen oder ins Krankenhaus gar kommen und so? Wem begegnet ihr? Wo kommen diese Menschen her? Man wird dann sehr schnell erkennen, dass in vielen Bereichen Logistik, Müllabfuhr, Flughäfen, Beförderung, Gesundheitswesen, Altenpflege und so weiter dieses Land auf Fachkräfte angewiesen ist, die zum großen Teil hier in Deutschland geboren wurden, Eltern haben, die zu einem beachtlichen Teil nicht in Deutschland geboren wurden und die wunderbar integriert sind. Die alle brauchen wir und die müssen wir schützen vor denen, die entweder unser Sozialsystem oder anderes missbrauchen oder kriminell werden und wir müssen sie schützen vor denen, die diese Missstände populistisch ausnutzen.
Mhm. Ja, genau. Also die Zuwanderung, eine gerichtete, gezielte Zuwanderung dafür zu sorgen und das aus den populistischen Ecken rauszuziehen, das ist, glaube ich, eines der größten Aufgaben der Politik und Wirtschaft, die es gerade gibt. Ja.
Jetzt aber mit Blick auf das Thema, das uns interessiert, wirtschaftliche Entwicklung, Zukunft, Sicherheit unserer wirtschaftlichen Entwicklung, Innovationskraft in unserer Wirtschaft. Wenn ich rate sehr dazu, einen Blick zu werfen, zum Beispiel nach Kanada oder nach Australien oder nach Neuseeland. Ich könnte andere Staaten nennen, die eine sehr kluge Politik machen, auch was die Integration von Fachkräften angeht, egal wo die herkommen. Da sind die richtig, richtig gut. Und vielleicht sollten wir nicht alleine in die USA oder nach China schauen, so wichtig diese großen Mächte sind. Wir als mittlere Macht in Europa sollten uns mit Europa koordinieren und vielleicht unseren Blick schärfen, indem wir auch mal andere mittelgroße Staaten oder Mächte in den Blick nehmen und uns mit denen zusammentun. Oder genau, man muss Erfahrungen lernen.
Ja, genau, eben. Man muss das Rad ja nicht selber neu erfinden. Es gibt ja schon Länder, die erfolgreiche Programme haben. Daran könnte man sich durchaus orientieren. Und das ist sicherlich eins der Hauptfaktoren, um die Zukunft für Deutschland, also vor allem die wirtschaftliche Zukunft, auch zu sichern. Weil der demografische Wandel, der trifft uns ja an allen Ecken und Enden. Wenn wir weitergehen zum Thema, was auch für die Zukunft wichtig ist, aber jetzt schon sozusagen in diesem Jahr besonders schon bemerkbar ist, ist das Thema künstliche Intelligenz. Wir haben das ja eben schon mal kurz erwähnt. Das beschäftigt uns alle. Auch auf dem Big Bang KI Festival spielt das natürlich die zentrale Rolle. Wie blicken Sie denn auf die Entwicklung der letzten Monate? Da hat man das ja besonders gespürt.
Also nach meinem Empfinden sind wir in Deutschland und Europa im Bereich künstliche Intelligenz richtig gut, wissen aber zu wenig davon und bringen zu wenig von dieser innovativen Kraft auf die Straße. Also ins unternehmerische Leben und in die entsprechenden Größenordnungen. Ich nenne Ihnen ein Beispiel, das liegt schon länger zurück, was die Gründung angeht. Das ist in München, Celesio. Und wenn ich mir jetzt angucke, was die so gemacht haben, dann kann man das sehen. Das ist erstens, was künstliche Intelligenz und sogenannte Business Execution angeht, absolute Spitzenleistung. Aber das Wachstumskapital kam eben nicht aus Deutschland und Europa. Wenn ich mir Large Language Modelle angucke, wie meinetwegen Mistral in Paris, super gut, aber wegen der Sprache und wegen der Finanzierung vor Hürden gestellt, die überwindbar sind, dann braucht es aber die notwendige Entschlossenheit, das auch wirklich zu tun und auf der Kapitalseite für entsprechende Möglichkeiten zu sorgen. Wenn ich mir andere hier in Deutschland betrachte, dann habe ich Heilbronn schon erwähnt.
Und ja, ich könnte,
Entschuldigung, könnte auch Heidelberg als einen Standort erwähnen. Und die Ameria AG oder andere, die in Hamburg, die Fuse und so weiter, die also versuchen, künstliche Intelligenz mit klassischer Technik zu verbinden. Also eine große Stärke des Standorts Deutschland aus den integrierten industriellen Wertschöpfungsketten etwas zu machen, was in den Bereich künstliche Intelligenz hineinragt und umgekehrt künstliche Intelligenz in diesen Bereich stärker hineinbringt. Dann sind wir bei digitalen Zwillingen für die Produktion, dann sind wir bei Predictive Maintenance und vielen, vielen anderen Sachen, bis hin in die Medizintechnik. Wenn ich mir mal angucke, dass man mit Hilfe künstlicher Intelligenz eine Diagnose zum Beispiel aus einem MRT oder einem anderen bildgebenden Verfahren wesentlich schneller, deutlich präziser stellen kann, dann ist das nicht nur technisch faszinierend, es rettet ja auch Leben.
Richtig. Ja. Ihren Worten habe ich entnommen, dass die KI bereits einen Platz in Ihrem persönlichen und beruflichen Alltag wahrscheinlich gefunden hat.
Ja, welche dann, darf ich ganz kurz? Ich war ja mal ein Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz und davor war ich Vorsitzender meiner Partei, der SPD in Rheinland-Pfalz und Oppositionsführer. Ich habe damals mit der Landesregierung von Bernhard Vogel und mit dem, wie ich fand, sehr fähigen, wenn auch sehr streitbaren Kultus- und Wissenschaftsminister Dr. Georg Gölter gemeinsam eine Vereinbarung getroffen, wir Rheinland-Pfalz, überparteilich organisiert, kümmern uns gemeinsam mit dem Saarland, ebenfalls überparteilich organisiert, um einen Standort für ein Projekt, das der damalige Wissenschaftsminister Riesenhuber betrieben hat, nämlich ein Forschungsinstitut für künstliche Intelligenz. Wir reden über das Jahr 1989.
Ja, Wahnsinn.
1990. Und das Deutsche Forschungsinstitut für künstliche Intelligenz in Saarbrücken und in Kaiserslautern mit dem jetzigen Präsidenten, dem Professor Antonio Gröger, ist in Europa die größte Forschungseinrichtung für Fragen der künstlichen Intelligenz und ist vermutlich auf den Unternehmensetagen der entsprechenden Unternehmen, ob die jetzt Microsoft, Google, Meta oder sonst wie heißen, oder SAP und so weiter, deutlich bekannter als in der deutschen Öffentlichkeit, was ein Mangel ist, denn wir haben hier ein Juwel.
Ja, ja. Da muss man wahrscheinlich an der Kommunikation vielleicht noch ein wenig arbeiten.
Ja, und an der allgemeinen öffentlichen Debatte und der Tatsache, dass wir leider etwas zu wenig Zeit und Aufmerksamkeit für langfristige Entwicklung haben.
Hm. Nutzen Sie denn selbst ein Tool besonders häufig oder besonders gerne? Also ein KI-Tool meine ich.
Wenn es mir die Arbeit erleichtert, was Text oder Präsentation angeht, dann ist ChatGPT ganz gut.
Ja.
Aber ich beobachte die Szene auch, wenn ich jetzt an China denke, DeepSeek oder was jetzt ganz neu auf den Markt gekommen ist. Wir sollten uns vielleicht mal überlegen, ob unser Denken, das zu wenig auf Koordination, zu wenig auf Schnittstellen, zu wenig auf Delegation von Arbeit bedacht ist, jedenfalls in vielen Fällen, das spiegelt sich auch in der KI wieder. Und ob das wirklich am Ende des Tages alles in großen Rechenzentren stattfinden muss, da mache ich mal ein Fragezeichen. Um das Fragezeichen kurz zu erläutern, es hat seinen Grund, dass in China beispielsweise Ideen verfolgt werden, Rechenzentren in Satelliten zu packen und sie im Weltraum, die Rechenzentren, die auf Satelliten stationiert sind oder Teil der Satelliten sind, miteinander zu verknüpfen. Weil die sagen, da haben wir die Sonnenenergie gewissermaßen ohne irgendwelchen Filter durch die Erdatmosphäre. Und über die Kühlung müssen wir uns dort sowieso keine Gedanken machen.
Ja.
Ne? Und das erhöht die Rechenleistung und einiges mehr. Aber das muss man jetzt vielleicht hier nicht im Einzelnen ausbreiten. Das Zweite ist, ich finde, wir sollten neugieriger sein und breiter denken. Wenn Sie nämlich beispielsweise mit Menschen reden, die sich mit Neurowissenschaften beschäftigen, dann taucht da sehr schnell mit Blick auf künstliche Intelligenz eine Frage auf. Nämlich, wieso glaubt der Mensch, dass das, was in seinem Gehirn geschieht und was man auch beschreiben kann als einen Elektroprozess und gleichzeitig einen biochemischen Prozess und gleichzeitig einen elektrochemischen Prozess und. Wieso glaubt ihr, dass ihr das alles in elektrische Signale von 0 und 1 übersetzen könnt? Geht oder geht nicht und fließt oder fließt nicht? Also was ich damit sagen will ist, wir sollten vielleicht auch ein bisschen darüber reden, was den Menschen und sein Gehirn auszeichnet gegenüber einer Apparatur, selbst wenn die künstliche Intelligenz genannt wird. Und auch ist, also es ist ja nicht so, dass das ein platter, dummer Apparat wäre, ganz im Gegenteil. Ich möchte nur darauf aufmerksam machen, dass die künstliche Intelligenz uns unglaublich viele neue Möglichkeiten erschließt, auch Entlastungen ermöglicht von Routine und dergleichen mehr. Andererseits wir aber nicht dem Trugschluss erliegen sollten, dass damit die Fähigkeiten des Menschen als Ganzes überflüssig werden. Ganz im Gegenteil, wir werden noch stärker gefragt sein. Empathie, Innovation, Kombinationsfähigkeit, na, da wird die künstliche Intelligenz auch mithalten können und so weiter und so weiter. Also insofern, ja, darf ich mal ganz, ganz platt sagen, viele haben ja da Angst. Ne? Also irgendwann in den 70er Jahren erschien der Spiegel mal mit einem Titel über die Roboter. Und wie die Roboter dem Menschen die Arbeit und damit ein sinnvolles Zentrum seines erwerbstätigen Lebens rauben würden. Und welche Gefahren daraus entstehen. Es lohnt sich, diesen Spiegel nochmal rauszugraben. Anzugucken, weil das Gegenteil ist eingetreten. Und meine Prognose ist, die künstliche Intelligenz wird uns die Arbeit nicht rauben, sie wird sie aber fundamental verändern.
Ja, unter diesem Tenor findet ja auch unser Big Bang KI Festival im September statt. Genau. Wir schauen ja auch eher auf die Möglichkeiten, die wir dadurch haben und wie man die am besten für uns, die Menschheit, eigentlich nutzen kann. Sie werden ja dort mit einer Keynote auf unserer Hauptbühne vertreten sein. Darüber freuen wir uns natürlich sehr. Was hat Sie denn dazu veranlasst, da auf die Bühne zu kommen?
Ja, ich finde ganz grundsätzlich alles, was in Deutschland dazu beiträgt, dass Chancen gesehen und geöffnet werden, neue Möglichkeiten realisiert werden, Vorbehalte abgebaut werden, alles, was in diese Richtung geht, unterstütze ich schon mal grundsätzlich gerne. Und wenn das dazu führt, dass man dann auf einem Festival wie dem Ihren einen entsprechenden Beitrag stark bezogen auf künstliche Intelligenz etc. leisten kann, dann mache ich das gerne, weil, wie gesagt, meine Erfahrung beschränkt sich nicht auf intensive Lektüre, sondern ist Gott sei Dank auch mit unternehmerischem Tun verbunden.
Genau, und das macht das ja auch spannend, ne? Weil Sie das praxiserprobte Wissen sozusagen dabei haben. Im Anschluss zu Ihrer Keynote werden Sie ja von Brigitte Zypries auf der Bühne interviewt. Was macht denn diese Gesprächssituation besonders spannend? Also ich freue mich da persönlich schon sehr drauf.
Ja, ich auch, weil ich Brigitte Zypries schon sehr, sehr lange kenne und sehr schätze.
Genau, sie ist ja unsere Herausgeberin und Schirmherrin sozusagen und ist auch sehr, sehr viel unterwegs und unterstützt gerade im Bereich Unternehmertum und auch das Thema künstliche Intelligenz und Start-ups-Förderung wie Sie. Also ich denke, da gibt es schon einige Gemeinsamkeiten. Am Ende habe ich immer noch eine kleine traditionelle Abschlussfrage, die würde ich auch Ihnen gerne stellen. Und zwar, mit wem würden Sie beim Festival gerne essen gehen und warum?
Wenn ich jetzt wüsste, wer da alles da ist.
Dann Sie könnten ja einfach jemanden wünschen. Manchmal haben wir auch die Situation, dass wir jemanden dann noch einladen können.
Ja, also abseits von Ihrem Gründer und von Frau Zypries, um dann schon nicht als unhöflich zu erscheinen, wenn der neue Digitalminister da wäre, wäre er mit Sicherheit ein sehr spannender Gesprächspartner.
Ja, okay, wir schauen mal, er hält die Öffnungsrede, vielleicht ergibt es sich ja die Gelegenheit, genau. Lieber Herr Scharping, vielen Dank für das inspirierende Gespräch, die klaren Worte und die Einordnung und Ihre persönliche Perspektive. Wir freuen uns sehr auf Ihre Keynote und das gemeinsame Bühneninterview mit Frau Zypries beim Big Bang KI Festival. Und an alle Zuhörerinnen, danke fürs Zuhören. Wir melden uns zurück mit einer neuen Folge aus dem Kosmos des Festivals, voller Ideen, Impulse und Persönlichkeiten, die bewegen. Und für alle, die live dabei sein wollen, gerne bei bigbangfestival.de sich schnell noch ein Ticket sichern.
Wenn ihr unsere Gäste live erleben wollt, kommt am 10. und 11. September zum Big Bang KI Festival in Berlin. Infos und Tickets gibt's unter bigbangfestival.de. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst Kommentare da, abonniert gerne den Podcast, empfehlt ihn weiter und hört auch bei der nächsten Folge wieder rein.